Hallo liebe Breaking Bad Freunde, willkommen bei eurem liebsten Tiermedizin-Podcast. Jana und ich erklären euch heute, wie man einen Tierarztbesuch für Katzen besonders stressfrei gestalten kann. Viel Spaß!
Guten Morgen, Karim.
Guten Morgen, Jana.
Wir sind wieder in unserem Morgenzeitplan. Passt dir das?
Ja, wenn ich ab und zu an meinem Kaffee nippe, dann seht mir das bitte nach. Ich brauche das Zeug. Es ist früh. Meine Tochter hatte ab 3:30 die lustige Idee, ein bisschen zu singen. Und war irgendwie sehr fröhlich, aber auch sehr, sehr wach. Deshalb bin ich nicht mehr ganz so wach. Aber ist nicht schlimm, denn wir haben heute interessante Themen. Du hast mir eine Themenauswahl zugeschickt. Was? Ich weiß gar
also
nicht mehr
genau, eigentlich,
was.
Also eigentlich ja. War es nicht als Auswahl gedacht. Es war eigentlich ein ganzes Thema, aber ich wusste schon, dass es in Ordnung ist, wenn da irgendwo Katze steht.
Genau, richtig. Ein Teil war nämlich Katze und ich habe einfach nur Katze gelesen und direkt gedacht, so, alles klar, bin ich an Bord. Möchtest du heute...
Manchmal ist es so einfach. Ja, gerne.
Direkt getriggert. Ich tease schon mal an, wir haben zum Thema vorletzte Woche, Antibiotika-Prophylaxe bei Knochen-OPs beim Hund, eine sehr detaillierte und sehr interessante Antwort bekommen oder eine Rückmeldung von einer Zuhörerin. Und da reden wir am Ende drüber. Also, let's go.
Ich bin sehr gespannt, was die dazu sagt, die Fachfrau.
Mhm.
Okay, ich habe eine Frage zum Einstieg, Karim. Hast du eine ungefähre Idee, wie viele Haustiere in Deutschland leben?
Oh, 50 Millionen Katzen und 30 Millionen Hunde und dann Kleinvieh oder so?
Das war ein bisschen Wunschdenken vielleicht von dir.
So, ah, fünf? Sind es fünf und drei? Nein, oh Gott, ich weiß nicht.
Also Statista sagt, wir haben so ungefähr 34 Millionen Haustiere und davon sind 15 Millionen Katzen.
Ah, okay,
Und 10 Millionen Hunde. Okay. Das heißt aber, die Katze ist das beliebteste Haustier in Deutschland.
Obviously, und, ja.
Ja, ja, das, wem sage ich das? Und die allermeisten Katzenhaushalte haben auch nicht nur eine Katze, sondern mehrere. Wieso ich dir dieses Bild aufmache? Das heißt, für die Tierärzte oder das Tierklinikpersonal, Praxenpersonal, dass sie sich im Zweifel arg auf viele Katzenpatienten einstellen können, müssen, sollten. Und wenn man mal so überlegt, dann ist eigentlich so der Praxisalltag mehr so auf die Hunde ausgelegt, ne? Weil die sind irgendwie easier zu handeln, mit denen kann man besser kommunizieren vielleicht, die sind nicht so hypersensibel, wie viele Katzen sind. Und deswegen gibt es so verschiedene Initiativen, die sich überlegt haben, wie denn ein katzenfreundlicher Tierarztbesuch ablaufen könnte. Und da gibt es so eine, ich glaube, amerikanische Organisation, Cat Friendly Clinic. Die verleihen dann eben so Gold-, Silber- und Bronzesternchen nach verschiedenen Kriterien. Und ich dachte, das kann man sich ja heute mal anschauen, was Halter und Tierärzte tun können, um den Katzen einen entspannteren Tierarztbesuch zu ermöglichen. Und da gibt es eine ganze Menge. Das fängt zu Hause schon an. Und da habe ich gleich auch noch mal eine Frage an dich. Du hast mal irgendwann erzählt, dass ihr IntroCat für den Umzug an das Körbchen gewöhnt habt.
Genau, und an diese Transportbox, ja.
Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr sie da drin gefüttert oder wie?
Wir haben das Ding einfach wochenlang erstmal stehen lassen bei uns. Yeah. Also es stand einfach im Wohnzimmer rum, wie so ein normaler Gegenstand. Und da habe ich dann eine Decke reingelegt und sie hat dann da so schon ab und zu mal drin gepennt, weil es einfach irgendwie gemütlich war. Und dann haben wir sie immer öfter da drin Trockenfutter reingelegt und sie gefüttert und dann irgendwann halt die Klappe zugemacht.
Okay, ja, perfekt. Genauso ist super. Also ja, es ist schon mal auf jeden Fall gut, wenn der Käfig ein Alltagsgegenstand ist, wie du schon sagst. Trotzdem ist auch wichtig, wie der gestaltet ist. Also es gibt ja Millionen Ausführungsarten von so Katzentransportboxen. und nicht alle sind super gut geeignet. Am besten sind eigentlich die, wo man oben komplett die obere Hälfte abnehmen kann.
Mhm.
Weil man gut an die Katze drankommt, weil es immer irgendwie unangenehm ist, die Katze vorne aus dieser engen Öffnung rauszerren zu müssen, die mit ihren Pfötchen innen sich dagegen stemmen und dann gibt es so einen Zweikampf zwischen TFA und Katze und dann
den ist die schon Katze mal kein meistens guter gewinnt. Start.
Ja. Und dann wird angefangen zu schütteln oder sonst wie. Also am besten einfach einen Korb haben, wo man oben die Hälfte abnehmen kann. Und dann kann die Katze nämlich im Zweifel auch einfach in der unteren Hälfte liegen bleiben, wenn sie sehr ängstlich ist.
Nur ganz kurz.
Da schon mal. Ja?
Sorry, wenn ich unterbreche, aber Korb impliziert jetzt, glaube ich, so Bastkorb und die sind...
Ah ja, nee, nein, nein.
Die sind also Bastkörbe sind die furchtbar. Pest.
Ja,
bitte nee. Nicht.
Nee, da bleibt alle, überall bleibt eine Kralle hängen und man kann nicht reinfassen und so. Nein. Nee, ich meine diese schönen Plastik-Transportboxen, genau, ja. Die man mit diesen Clip-Verschlüssen außen und auch nicht mit diesen komischen Drehschlüsseln. Das ist so eine blöde Friemelei.
Mhm.
Ja. Und was natürlich auch sein sollte, ist, dass sie nicht durchsichtig oder gittermäßig gestaltet sind. Also es gibt ja auch diese weißen, großen Gitterboxen, die man auch oben aufklappen kann. Aber da hat die Katze keinen Boden unter sich. Die ist völlig ihrer Umwelt ausgeliefert, weil sie von überall her alles mitbekommt. Katzen mögen ja kleine Boxen und Höhlen. Und also ich meine, was du immer für Videos postest, wo sich Introcat reinzwängt.
Mhm.
Je behüteter und je dunkler, umso zufriedener sind die ja eigentlich. Deswegen ist auf jeden Fall gut, wenn der Korb für die Katze abgeschlossen wirkt. Und dann, wenn ich es denn geschafft habe, dass die Katze den Korb als normalen Gegenstand akzeptiert und sich da vielleicht auch reinbuxieren lässt und drin transportieren lässt, komme ich zum Tierarzt. Und da ist es ganz wichtig, die Katze nicht auf dem Boden abzustellen. Also in der Regel kommt man ja erstmal zu der Anmeldung und sagt, ja, hallo, ich habe einen Termin dann und dann für das und das. Und dann stehen im dümmsten Fall stehen schon drei Hunde hinten dran und die Katze guckt auf den Boden, so auf ein Karpalgelenk von so einer deutschen Dogge, die so direkt vor ihrem Korb steht. Das wäre zu vermeiden. Also es ist besonders schön, wenn es irgendwie einen Ort gibt, an dem man den Katzenkorb erhöht abstellen kann. Dann macht man seinen Anmeldeprozedere, gibt Impfpass ab und weiß ich nicht, was sonst zu tun ist. Und nimmt dann die Katze wieder mit in einen separaten Katzenwartebereich. Nicht alle Praxen haben natürlich den Platz, dafür einen extra Raum zu bieten, aber irgendwie ein Raumtrenner oder irgendwie eine Sichtbarriere hilft auf jeden Fall schon mal. Und auch da erhöht abstellen. Was man dann noch machen kann, ist so pheromonbesprühte Decken anbieten. Da hast du auch mal ein Video zu gemacht, zu dem Feliway-Zerstäuber. Mhm. Also das sind, und das gibt es auch als Spray und auch von anderen Marken.
Werbung.
Richtig. Also das sind Katzenpheromone, die dann eben auf diese Decken draufgesprüht werden und das bewirkt, dass es für die Katze einfach irgendwie so ein heimeliger Geruch ist. Es ist zumindest kein fremder Geruch. Sie kann damit was anfangen und ist so ein bisschen von diesem großen fremden Klinikalltag, in Kliniken oder in Praxen riecht es ja dann auch immer schon medizinisch, ist sie dann so ein bisschen mehr abgeschirmt und hat auch noch ein bisschen mehr Dunkelheit um sich rum. Dann ist natürlich optimal, wenn die Wartezeit nicht zu lang ist. Deswegen sind Terminsprechstunden sehr hilfreich und deswegen ist es vielleicht sogar hilfreich, wenn extra, also wenn man es jetzt sehr akribisch machen möchte, wenn extra Katzenterminslots in Praxen eingerichtet werden. Vielleicht sogar, wenn der Fall ist, dass ich das Wartezimmer nicht so gut trennen kann für die Hundepatienten und Katzenpatienten und andere Patienten, dass man sich halt überlegt, okay, Dienstagvormittag ist Katzentag beispielsweise, insofern das durchführbar ist. So, dann haben wir fertig gewartet, dann kommt die Katze in ihrem abgedunkelten und gut riechenden Körbchen in den Behandlungsraum. Dieses Label Cat-Friendly Clinics hätte da gerne, dass die Klinik einen Raum aufweist, der tatsächlich fast ausschließlich für Katzenbehandlungen verwendet wird. Damit es da nicht nach Hund riecht, damit irgendwie alle Gegebenheiten darauf ausgerichtet sind. Wo vielleicht auch regelmäßig, oder also wo so ein Zerstäuber hängt von dem Pheromonspray oder wo irgendwie die Gegenstände besprüht werden oder wo eine Katzenminze rumsteht. So, das ist natürlich das Nonplusultra. Und ab dann ist es natürlich wichtig, ein ganz ruhiges Handling an den Tag zu legen. Da ist immer dieses, es gibt doch diesen Spruch, dass es je eiliger man es hat, umso länger dauert's.
Mhm.
Und das ist da auch wieder so der Grundsatz, ne? Wir machen alles mit einer Ruhe. Wir dotzen nicht den Käfig irgendwo an oder, weiß ich nicht, sind hektisch und laut. Sondern meistens wird sich ja erstmal unterhalten. Man erzählt so, was das Problem von der Katze ist. Der Tierarzt hört zu und protokolliert. Man kann währenddessen auch schon mal das Körbchen aufmachen und die Katze sich schon mal orientieren lassen. Manche sind ja auch so neugierig, dass sie dann schon mal selber rauskommen. Und dann fängt man eben ruhig und besonnen mit der Untersuchung an. Wenn die sehr ängstlich sind, wie gesagt, ist es praktisch, ein Körbchen zu haben, wo man den Deckel abnehmen kann und dann bleibt die Katze einfach in ihrer Decke drin liegen. Oder man holt sie eben raus und bietet ihr ein anderes Körbchen oder zumindest eine Decke an, dass sie nicht auf diesem Edelstahltisch sitzt, wo sie so arg rumrutscht und was auch fiese Geräusche macht.
Hier müssen wir jetzt eigentlich so Kralle auf Edelstahl einblenden.
Oh, nee, da weigere ich mich. Den Wunsch erfülle ich dir nicht. Gut, dass ich die Bearbeitung mache.
Wirklich.
Ja. Wenn Katzen sich nicht so gut behandeln lassen, dann kann man so ein Katzenburrito machen. Hast du eine Vorstellung, was ein Katzenburrito ist?
Das ist, ich kenne das nur unter Katzendöner.
Katzendöner, ja, auch wunderbar.
es kommt aus einer anderen, aus einem anderen Kulturkreis, aber ist eigentlich das Gleiche, oder? Dass man so die Katze in ein Handtuch einwickelt, dass nur der Kopf und das Körperteil, das man gerade braucht, rausguckt.
Ja, genau. Dann ist man selber geschützt vor Krallen und es ist aber nicht so fies wie dieses Scruffen am Hals packen oder so.
Don't scruff your cat, ja.
Wenn ich die Katze transportiere zwischen Körbchen und Tisch oder Tisch und Waage oder so, gilt natürlich das Gleiche, ne? Ich heb die nicht am Nackenfell hoch, sondern ich nehme den ganzen Körper und ich halte ja auch alle Füßchen drunter fest. Die mögen das nicht, wenn die so frei fliegend quasi durch die Gegend geschleppt werden. Gut, also ich habe meine Katze, die jetzt vielleicht nicht so nett ist, irgendwie vorsichtig aus dem Körbchen buxiert. Ich habe den Katzenburrito gewickelt und fange an, mich von vorne und nach hinten durch zu untersuchen. Und dann werden ja vielleicht auch so weitere Prozeduren notwendig, wie vielleicht muss ich Blut abnehmen, vielleicht muss ich einen Ultraschall machen oder Blutdruck messen oder so. Und auch da ist es wieder wichtig, dass man alles auf die Katze ausrichtet und keine unnötigen Geräusche macht oder unangenehmen Reize gibt. Das typische Beispiel ist bei der Blutabnahme, ne? Da muss man ja so ein kleines Stückchen freischeren über der Vene, also die Vene wird gestaut, man schert ein bisschen frei und dann kommt Desinfektionsspray oder Alkohol irgendwie drauf. Zum einen ist die Schermaschine manchmal schon mitunter laut, das heißt, viele Tierärzte machen das so, dass sie das hinterm Rücken anstellen und dann erst an die Katze ranführen, damit die nicht direkt neben ihrem Kopf auf einmal so ein Ding losbrummt. Und dann zucken die meisten beim Desinfektionsspray mehr als bei der eigentlichen Punktion der Vene. Weil das laut ist, weil das kalt ist, weil da auf einmal irgendwas draufgesprüht kommt. Das heißt, es ist im Zweifel vielleicht ein bisschen netter, Alkohol auf den Tupfer zu machen, um mit dem Tupfer die Haut abzufahren und um das zu desinfizieren.
Darf ich da ganz kurz ergänzen?
Klar.
Das Problem ist, dass Katzen es als extrem unhöflich empfinden oder es ist pure Aggression, wenn sie angefaucht werden. Und beim Anfauchen, wenn man sich das mal so in Zeitlupe anguckt, dann kommt immer so ein Speichelnebel und so ein Desinfektionsspray ist einfach genau das. Das ist so eine komische Flasche, die faucht die Katze an. Und dann hat sie so ein Speichelnebel und die Katze denkt sich, boah, was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich irgendwie so eine aggressive Behandlung verdient habe.
Ja, und das riecht auch noch scheiße, ne?
Genau, richtig. Ja, dann so dieser stechende Geruch und so. Das ist generell das so dieses S-Laut-Problem, dass ja ich immer noch Tierärztinnen und Tierärzte sehe, die dann so ps, ps, ps machen. Und Katzen hassen S-Laute, weil Essen ist Fauchen. S ist Fauchen. Und deshalb so dieses ganze Sprühen, S-Laute und so, das fällt alles in diesen Aggressionskomplexen. Was sollte man vermeiden?
Sehr guter Punkt. Gleiches gilt bei der Blutdruckmessung. dieses laute Dopplergeräusch, da ist ja auch so ein arg lautes Rauschen drunter, ne?
Mhm.
Unbedingt Kopfhörer benutzen, damit die Katze das nicht hört. So, wenn die Katze in der Klinik bleiben muss, weil sie irgendeine schwerwiegendere Erkrankung hat, gilt auch da wieder für die Unterbringungsboxen, für die Stationsboxen, die dürfen nicht durchsichtig sein. Also die Katze muss vom Boden, von der Decke und von den umschließenden Wänden irgendwie abgegrenzt sein zu anderen Tieren, zu anderen Katzen. Möglichst nicht im gleichen Raum sitzen wie Hunde. Also klassischerweise gibt es ja irgendwie eine Katzenstation, eine Hundestation. Optimalerweise auch noch eine Extrastation für Heimtiere, weil für die ist es natürlich auch nicht cool, wenn da Katzen drumherum sitzen.
Mhm.
Dann habe ich vorne, natürlich muss ich an die Katze dran, da ist in der Regel so eine Gittertür. Oder was es auch in ganz modernen Einrichtungen gibt, so eine durchsichtige Plexiglasscheibe. Das ist natürlich noch mal ein bisschen netter. Was dieses Cat-Friendly-Clinic-Label auch noch verlangt, sind Mindestmaße. Also die schreiben vor, wie groß diese Boxen zu sein haben, damit die Katze irgendwie genügend Platz hat, sich da drin einigermaßen einzurichten. Ich meine, da muss ja auch ein Katzenklo reinpassen, da müssen irgendwie diverse Näpfe reinpassen. Gerade wenn man irgendwie Katzen hat, die schnäkelig fressen und wo man irgendwie unbedingt will, dass sie irgendwas aufnehmen, stehen da mitunter drei Näpfe drin mit einem Nassfutter, einem Trockenfutter und dann noch Thunfisch, weil einem gar nichts anderes mehr einfällt. Und dann braucht es natürlich diese Box eine gewisse Größe, um die Katze zu beherbergen. Was die auch noch gerne wollen, ist, dass man einen extra OP-Raum hat. Mit, ja, also Narkoseüberwachungsequipment und was ja hoffentlich Standard sein sollte in vielen Kliniken. Aber ein extra OP-Raum für Katzen ist für die ein Goldstandard. Also wenn man das Goldsternchen von Cat-Friendly Clinics verdienen will, braucht man einen extra OP-Raum. So, jetzt sind wir von leicht nach schwer alles durchgegangen. Wenn ich so eine Katze zu Hause habe, die trotz dieser ganzen Maßnahmen überhaupt nicht mitmachen will und die das furchtbar stresst, beim Tierarzt zu sein, kann ich natürlich auch medikamentell noch eingreifen.
Warte,
ja.
Das ist genau das Thema, das ich rausgesucht habe. Ich unterbreche dich an diesem Punkt, damit ich da gleich weitermachen kann.
Ja, dann mach einfach weiter. Diesen der Übergang. Here we go.
Zu der, ja, mega Segway. Ich komme gleich zu den Medikamenten. Ich habe nebenbei mal kurz gegoogelt, wie viele Cat-Friendly Clinics es in Deutschland gibt. Hattest du das recherchiert oder nehme ich dir jetzt was vorweg?
Nee, sag.
Okay, 12 Stück. Egal, Bronze, Silber, Gold.
Echt?
Über alle Kategorien hinweg gibt es 12 Kliniken in Deutschland oder 12 Praxen in Deutschland, die als Cat-Friendly zertifiziert sind.
Hey, das ist ja immerhin voll wenig. Bei uns in der Gegend gibt es einige, deswegen bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, ganz Deutschland anzuschauen. Mhm.
Na ja, ich meine, bei euch bald ist sich wahrscheinlich auch so ein bisschen.
Ja.
Aber ja.
Okay.
Ja, aber genau, Jana, du hast völlig recht. Ne? So, was macht man dann? Ich habe das bei mir bei Introcat gemerkt, dass ich ihre Zahnbehandlung, sie hat nichts an den Zähnen, aber man muss es trotzdem kontrollieren lassen, weil man es nur durch einen Dentalröntgen natürlich sehen kann, ob sie Fall hat. Und das zögere ich auch immer weiter hinaus, weil sie halt extrem gestresst ist bei allem, weil sie von der Straße kommt.
Da gibt's tatsächlich Studien zu. Dass Katzen seltener dem Tierarzt vorgestellt werden,
genau, ja,
weil die Halter sich davor scheuen, den Stress einzugehen für sich und das Tier, weil es einfach eine unangenehme Situation ist.
Ja, was mir bewusst ist, dass das totaler Quatsch ist, weil natürlich dadurch die Katzen in einem potenziell kränkeren Zustand beim Tierarzt erst vorgestellt werden und es dann deutlich mehr Stress ist. Aber obwohl ich das logisch weiß, kann ich nicht anders als trotzdem den gleichen dummen Fehler zu machen. So, die Möglichkeit, die man da haben kann, ist, dass man einfach zu Hause ein Medikament gibt, dieses Medikament die Katze hart chillen lässt, dann fährt man mit der Katze zur hoffentlich Cat-Friendly Clinic, hat dann da eine ruhige Behandlung und fährt dann wieder nach Hause. Also diese Medikamente, es ist immer nur ein Add-on bei besonders gestressten Katzen und ersetzt halt nie, dass man erstmal ruhig mit der Katze umgeht beim Tierarzt und dass da die Umgebung irgendwie stimmt. Das ist immer nur zusätzlich. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Und was man da klassischerweise gibt, ist Gabapentin. Und zwar oral. Weil Gabapentin so Ende der 70er entwickelt wurde, ist ein Antikonvulsivum eigentlich. Das hat aber den netten Nebeneffekt, dass es anxiolytisch wirkt. Also es lässt die Katze chillen. Und jetzt gibt es zwei Studien, die geprüft haben, ob Gabapentin tatsächlich zu entspannteren Katzen führt. Das Coole ist, normalerweise sage ich immer so, ja, Studien haben das überprüft, aber die haben große Einschränkungen. Diese Studien sind tatsächlich gut. Die sind beide placebo-kontrolliert, verblindet und ich bin total begeistert, dass wir heute tatsächlich mal echt gute Ergebnisse präsentieren können. Also, die eine Studie hat sich angeschaut, dass, was ich gerade beschrieben habe, so die privat gehaltene Katze, ne, die irgendwie, wo die Besitzer Angst haben wegen Stress und dann wird geschaut, ob die beim Tierarztbesuch entspannter ist. Und dann gab es das andere Extrem, zwar herrenlose Katzen, die wild eingefangen wurden, dann Gabapentin bekommen haben, kastriert wurden und dann wieder freigelassen. So diese klassischen Kastrationsprojekte, über die wir schon mal gesprochen haben. Und tatsächlich, in beiden Studien zeigten die Katzen weniger Stress in der Gabapentin-Gruppe verglichen mit der Placebo-Gruppe. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze wurde subjektiv gemessen durch behandelnden Tierärzte, durch Videobeobachter. Das Ganze wurde also aufgenommen und dann haben Leute sich angeguckt, wie gestresst die Katzen sind auf dem Video. Und in der einen Studie, wo die Katzen Besitzer hatten, haben auch die Besitzer dann nochmal gesagt, ob ihre Katze auf sie gestresst wirkt oder nicht. Wir erinnern uns, das Ganze war placebo-kontrolliert. Das heißt, die wussten nicht, ist das jetzt tatsächlich Gabapentin gewesen oder war das irgendwas Placebo?
Ja.
Und diese Studierenden haben nicht nur untersucht, ob das Gabapentin überhaupt wirkt, ja, es wirkt, sondern auch, wie es mit den Nebenwirkungen ist, weil keine Wirkung und Nebenwirkung. Und bei Gabapentin haben wir natürlich als große Sorge, generell bei Katzen haben wir als große Sorge, dass die Kreislaufprobleme bekommen. Besonders ist hier der Blutdruck im Fokus, weil der Blutdruck halt bei Katzen einfach, ja, muss man drauf achten. Und die Untersuchung hat gezeigt, dass es bei Gabapentin hauptsächlich leichtere Erscheinungen gab. Also es gab häufiger mal Erbrechen, dann Nausea, das haben die als Nausea, also als Schwindel gewertet. Was man gesehen hat, war übermäßiges Speicheln und so leichte Muskelzuckungen. Und dann diese Blutdruckgeschichte war nicht signifikant. Das heißt, es gab bei der Dosis von 100 Milligramm pro Katze Gabapentin oral, gab es keine Blutdruckprobleme.
Ja. So. Das ist das Schöne, dass du trotzdem alle Messungen machen kannst, dass du auch einen Herzultraschall machen kannst, ohne dass es die Werte verfälscht.
Ja, wobei es da den K-Wert gab, dass für kardiologische Untersuchungen wird eine Dosis von 50 Milligramm empfohlen. Die Begründung, das stand in der einen Studie, die Begründung ist, ja, wir sind uns nicht ganz sicher, lieber mal 50, weil da ist die Wirkung wahrscheinlich die gleiche, aber da sind wir uns hundertprozentig sicher, dass es keine Auswirkung auf den Blutdruck hat. Das heißt, wenn man irgendwas Kardiologisches untersuchen will, dann gibt man 50 Milligramm und wenn man das nicht braucht, dann gibt man die 100 Milligramm pro Katze und dann ist man safe.
Das Problem ist ein bisschen, dass es die 100 Milligramm Kapseln gibt, ne?
Ah, und die sind nicht teilbar, oder wie?
Naja, du müsstest halt die Kapsel aufmachen, das Pulver exakt teilen, wieder in die Kapsel reinschaffen, Kapsel wieder zu, Kapsel in die Katze.
Ah, wie gut, dass wir eine Klinikerin da haben. Okay, ja klar, verstehe ich. Dann ist es, ich weiß nicht, wie würdest du das dann praktisch umsetzen? Würdest du dann trotzdem die 100 Milligramm geben?
Ja.
Ja, okay, gut.
Also, ich bin keine Kardiologin, von daher sehe ich die Unterschiede nicht.
Falls uns eine Kardiologin zuhört, könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das praktisch handhabt. Für die allgemeine Praxis gilt aber, dass die 100 Milligramm pro Katze vom Nebenwirkungsprofil sehr sicher sind und zu entspannteren Katzen führen. Und darum geht es ja in den allermeisten Fällen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, so die kardiologische Untersuchung ist ja schon ein Spezialfall. Es gab noch so ein paar lustige andere Nebeneffekte. Eine Katze verlor die Angst vor den Hunden, mit denen sie zusammenlebt. Und bei einer anderen Katze wurde angemerkt, dass sie freundlicher sei als sonst.
Können wir noch mehr von diesen Kapseln haben?
Wirklich. Und ja, alle Effekte hielten maximal 8 Stunden an. So. Ja. Das sind so die Gabapentin-Erkenntnisse. Ja.
Sehr gut. Sehr guter Stoff.
Ne?
Ja.
So, damit habe ich perfekt dein Thema ergänzt.
Ich bin begeistert. Aber jetzt interessiert mich brennend, was wir für eine Meinung zu dem Psychologie-Thema bekommen haben. Das muss ich jetzt noch wissen.
Genau, also das war's mit Katzenthemen. Kommen wir zurück zu den Hunden. Mir hat geschrieben, die Daniela, mit der haben wir beide damals zusammen in Gießen gearbeitet. Sie war in der Chirurgie. Und die hat ihre Doktorarbeit über perioperative Antibiotika-Prophylaxe bei Knochen-OPs am Hund geschrieben. Also einfach exakt das Thema, das wir letztes Mal behandelt haben.
Die ist einfach die Expertin jetzt, okay.
Ja, das mega. Also du kennst das, wenn bei WhatsApp, wenn du unten auf Mehr lesen klicken musst. Also es ist eine lange Nachricht. Daniela, vielen Dank. Wir wissen deine Expertise sehr zu schätzen. Ich versuche das mal, so gut es geht, zusammenzufassen. Sie sagt erstmal hier, das wussten wir schon, das ist bekannt. Ja, okay, alles klar. Ich habe den Hidden Diss verstanden, Daniela. Ich habe den Hidden Diss verstanden. Nein, sie sagt, dass das schon Einzug in die Guidelines gefunden hat. Ich lese einfach mal vor. Zum einen ist es schon lange bekannt und gibt sowohl als aus Tier- als auch Humanmedizin diverse Studien, die herausgefunden haben, was eure vorgestellte Studie als Ergebnis hat. Es gibt keinen Vorteil einer Post-OP-Antibiotikagabe über 24 Stunden hinaus gegenüber einer für nur maximal 24 Stunden. Steht, meine ich, auch in den AWMF-Leitlinien zur Antibiotikaprophylaxe. So, dann bla bla bla. Zum anderen, das ist jetzt der wichtige Punkt, zum anderen fände ich schon wichtig zu erwähnen, dass die Antibiotika-Prophylaxe während der OP bei Knochen-OPs mit Implantateinsatz als absolut indiziert gilt. Auch das schreibt die AWMF-Leitlinie vor. Und da gibt es wohl auch Einzelstudien. So, und dann hat sie einen Punkt, den ich sehr interessant finde. Ich springe mal zu diesem Punkt. Und dass große Hunde bei TPLOs häufiger Infektionen bekommen, ist auch nicht neu. Sie schreibt hier, erinnerst du dich, dass Herr Gerwing schon immer gesagt hat, dass die Doggen alle Infektionen bekommen und er da deshalb nur TTAs macht? Das liegt eventuell daran, dass man bei großen Hunden die Broadplatten einsetzt und man damit unglaublich viel Implantatmaterial einbringt, was das Risiko natürlich erhöht. So. Sie hat damals bei ihrer Leonberger Hündin deshalb auch eine TTA machen lassen, im Vergleich zu einer OP, wo man große Platten einsetzen muss. Und dann schließt sie mir so, das war jetzt genug Klugscheißen meinerseits. Jetzt im Gegenteil, wir wissen es sehr zu schätzen, wenn absolute Expertinnen sich hier melden und uns halb korrigieren und irgendwie Dinge ergänzen.
Ja, und also auch wenn das vielleicht in Fachkreisen absolut keine Hot News waren,
genau,
ist es doch schön zu wissen, dass das alles so stimmt, was wir hier sehen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Blickwinkel, weil ich glaube, dass die allermeisten Leute sich damit dem Thema noch nicht so befasst haben. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wir hier das nochmal erwähnen und nochmal ergänzt haben. Und jetzt wissen wir über alles Bescheid.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, Daniela.
Vielen Dank. Wunderbar.
So, Karim.
Dann sind wir durch, oder?
Ja.
Perfekt. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und bis dahin eine schöne Zeit.
Danke, dir auch. Bis dann.
Tschüss. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback. Also wenn ihr so cool wie Daniela sein wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an breakingvet@gmail.com oder schreibt mir bei Instagram unter @der YouTube-Tierarzt.